jetzt geht's los mit der Vorlesung Darstellungstheorie und die Vorrede war vielleicht auch gar nicht so interessant. Interessanter ist vielleicht, wenn wir jetzt in Kapitel 1 wirklich einsteigen. Kapitel 1 heißt, was man so braucht. Und da werde ich einiges, vermute ich, neu einführen für die meisten im Raum. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da einiges Wiederholung ist. Und ich möchte mit Motivation beginnen. Und zwar quasi mit linearer Algebra. Ich habe es ja schon angedeutet. Fangen wir an mit der Menge aller N-Matrizen über einen Körper K. Was für eine Struktur hat das? Egal in welcher. Oh, hier ist dein Handy, das ist nicht meins. Wessen ist das? Okay, gut. Egal in welcher Notation Sie das kennengelernt haben, irgendeine Bezeichnung werden Sie haben für die Menge der N-Kreuz-N-Matrizen in einem Körper K. Und damit haben Sie garantiert in der linearen Algebra gearbeitet und mich interessiert, wie Sie damit gearbeitet haben. Was für algebraische Strukturen haben Sie gesehen, die mit dieser Menge zu tun haben? Einfach irgendwie, ja.
Das ist ein Ring.
Das ist ein Ring. Mit was für einer Knüpfung?
Mit der Addition und der Matrixmultiplikation.
Okay, ja. Das heißt, dafür brauchen wir, dass die gleiche Größe haben. Und damit es mit der Multiplikation in alle Richtungen funktioniert, sollten sie quadratisch sein. Ansonsten kann man die auch nicht quadratisch machen. Und dann wird es auch was Interessantes mit anderen Verknüpfungen. Dazu kommen wir jetzt. Was kann ich noch machen? Und wofür brauche ich nicht unbedingt, dass die quadratisch sind? Es gehört Matrizenaddition, Matrizenmultiplikation. Wir können für den Moment glauben, dass die dann einen Ring bilden. Aber was kann man noch machen mit Matrizen in einem Körper K?
Ja. Man kann sie mit einem Körperelement multiplizieren.
Genau. Da muss man sich überlegen, wie ist es definiert, von wo kommt das Körperelement. Bei mir käme es immer von links und das hat dann die Eigenschaften einer Skalarmultiplikation beim Vektorraum. Das heißt, wir haben hier so eine doppelte Struktur. Welche Dimension hat der, dieser K-Vektorraum?
N Quadrat.
N Quadrat, genau. Und man kann sofort sowas wie eine Standardbasis hinschreiben, quasi. Egal, was der Körper ist. Und dann haben wir aber auch eine Ringstruktur, wenn wir die Matrizenaddition und Multiplikation benutzen. Und dann kann ich auch konkrete Verknüpfungszeichen einführen. Bei mir, in Anlehnung an die Linearalgebra, so wie ich die lese, hätte jetzt die, na, stimmt nicht ganz, ne? Wenn ich das in der Linearalgebra einführe, dann habe ich da Kringel plus, Mal und Sternchen. Kringel plus würde ich jetzt nicht mehr schreiben für die Matrizenaddition, sondern einfach nur plus. Skalarmultiplikation ist ein simpler Punkt. Und Matrixmultiplikation kriegt aus Gründen ein Sternchen. Das heißt, wir haben einmal diese Menge mit Plus und diesem Pünktchen, Addition und Skalarmultiplikation als Vektorraum und wir haben einmal einen Ring mit Addition und Matrixmultiplikation. Und jetzt möchte ich das ganze Spiel nochmal spielen. Und ich, warum und wofür das ein Beispiel ist, das kommt dann später, aber ich möchte erstmal noch eine zweite Zutat mit da reinwerfen. Ich nehme mir einen n-dimensionalen Vektorraum V, auch wieder über einen Körper K. Seine n ist n beliebig. K ein Körper. Und V ein n-dimensionaler K-Vektorraum. Unterschied zwischen einem Automorphismus von V und einem Endomorphismus von V? Als Vektoren. Was haben die gemeinsam, was ist unterschiedlich? Wann sage ich Auto, wann sage ich Endo? Ja.
Der Endomorphismus ist ja von K nach K und ein Morphismus, der von K nach K wird und ein Automorphismus ist ein Objektiv dazu.
Genau. Ich dachte jetzt nicht an K, sondern ich dachte an V.
V.
Genau, aber ja, in dem Moment, wo ich einen Vektorraumhomomorphismus habe, also wo die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt ist und ich von V nach V abbilde, also in sich selbst hinein, deswegen Endo, reicht das schon, um einen Endomorphismus zu haben? Genau so. Und für Auto brauche ich noch die Bijektivität. Ja, genau so ist es. Was haben wir jetzt da für Strukturen? Einmal NKV, die Menge der Endomorphismen. Und einmal OutV, eine Möglichkeit, oder GLV. Je nachdem, was Sie, wo Sie, wie Sie es gelernt haben. In der Ecke bin ich vorsichtig. Ich hab so viele Angstquellen dort. Ich will nichts kaputt machen. Ich muss da ein bisschen weggehen. Bleiben wir erstmal hier. Das ist die Länge aller Endomorphismen von V. Einfach nur als Vektorraum über K, ohne irgendwas anderes. Was für eine Struktur haben wir da? Oder was für Strukturen haben wir da? Kann ich Endomorphismen hintereinander ausführen? Ja, und kriege wieder einen Endomorphismus, das heißt, ich habe Hintereinanderausführungen, die kann ich irgendwie bezeichnen und dann wie eine Multiplikation verstehen. Deswegen kriegt die bei mir auch das Symbol Sternchen. Nicht ohne Grund. Das heißt, wir haben Stern für die Hintereinanderausführung. Was kann man noch machen mit Endomorphismen? Was für andere Strukturen sehen wir da noch?
Hm? Ja, man kann Vektoren, also das, man kann skalieren mit einem Körperelement.
Ja, man kann so einen Endomorphismus skalieren, indem man ihn mit einem Skalar aus K multipliziert und da muss man halt definieren, was es bedeutet. Man nimmt alle Bilder und multipliziert die immer mit diesem festen Skalar. Ja, kann man machen. Das heißt, man hat auch für diese Endomorphismen eine Skalarmultiplikation. Ja, und wenn wir jetzt da schon sind, dann fehlt doch nur noch eine Zutat, damit die auch wieder einen Vektorraum bilden über K. Was muss ich noch machen? Ja.
Na, man kann sich eine Addition
genau
definieren.
Genau. Die ist für viele Studis erstmal unintuitiv, aber ich hoffe, dass Sie die alle in der linearen Algebra gesehen haben. Ich addiere zwei Endomorphismen, indem ich einzeln abbilde und die Bilder addiere. Das heißt, wenn ich einen Vektor V mit der Summe von zwei Endomorphismen abbilden möchte, dann bilde ich ihn einzeln ab, dann kriege ich zwei Bilder, die liegen im Vektorraum, also kann ich sie addieren und da kommt was Sinnvolles raus. Auf die Art und Weise wird NKV zu einem K-Vektorraum, nämlich mit dieser gerade beschriebenen Addition und mit der Skalarmultiplikation. Und es wird aber auch mit dieser Addition und der Hintereinanderausführung zu einem Ring. Und es wird eine Übungsaufgabe geben, wo das aufgegriffen wird und wir können uns dann gerne, wenn wir die Übung besprechen, darüber Gedanken machen, wie dieses Endomorphismen-Ding mit den Matrizen da oben zusammenhängt und wie man da das sieht, was ich in der linearen Algebra gerne die ICE-Verbindung nenne. Und dann wird auch die Notation klar. Deswegen heißen nämlich sowohl die Hintereinanderausführung von Abbildung als auch die Matrixmultiplikation Sternchen. Reden wir jetzt über die bijektiven Leute. Was haben wir da für eine Struktur?
Ja. Wir kriegen erstmal dieselbe Struktur ja nochmal, weil das ja ein Teil helfen kann.
Genau. Wobei nicht klar ist, erstmal müsste man darüber nachdenken, ob man wirklich immer Substrukturen kriegt, also ob man wirklich einen Teilvektorraum bekommt, Teilring, bla bla bla, müsste man sich erstmal überlegen. Das hat man auf jeden Fall. Was hat man immer, wenn man eine irgendwie sinnvoll definierte algebraische Struktur hat und sich die irgendwie sinnvoll definierten Automorphismen davon anguckt, also bijektive strukturerhaltende Abbildung, was kriegt man dann immer? Eine Gruppe mit Hintereinanderausführungen. Wenn das irgendwie sinnvoll ist, kommt da immer eine Gruppe raus, denn man hat immer eine identische Abbildung. Man hat immer das Assoziativgesetz für die Hintereinanderausführung von Abbildung, das gilt einfach immer auf der ganzen Welt. Da die Leute bijektiv sind, hat man Umkehrabbildung. Und ne, wenn das so strukturerhaltende Abbildungen sind und von den Dingen in sich selber bijektiv, bla bla bla, hat man auch eine Abgeschlossenheit unter der Hintereinanderausführung. Das heißt, man kriegt da immer eine Gruppe und das gilt sehr, sehr allgemein. Ich bleibe jetzt mal kurz hier bei GLV. Und wenn Sie Lust haben, weiter zu überlegen, dann schauen Sie, was das in der Sprache der Matrizen bedeuten würde und was man da für Strukturen sieht. Da gehe ich jetzt nicht hin, weil wir es in den Übungen besprechen. Aber jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen motiviert, dass Sie schon Sachen kennen, wenn man entsprechend mit einer algebraischen Brille draufguckt, aus der linearen Algebra, die Sie jetzt gleich in abstrakter Form sehen, wenn ich nämlich jetzt mit meiner ersten Definition um die Ecke komme. Generalvoraussetzungen mache ich später. Jetzt schreibe ich erstmal alles hin. Wir bleiben mal bei einem Körper K. Ist mir übrigens völlig egal, was es für einer ist. Endlich, unendlich, analytisch interessant oder nicht, algebraisch abgeschlossen oder nicht, keine Ahnung, ist mir völlig egal. K kann irgendein Körper sein. Und jetzt nehme ich mir eine Menge her, die heißt A. Und da wir gleich sowieso schon so viele Axiome haben, schreibe ich jetzt nicht nochmal für jede Verknüpfung einzeln hin, dass das eine Verknüpfung ist, sondern es kommt wieder die Voraussetzung. Sei A eine Menge mit Verknüpfungen Plus und Kringel. Und dann brauche ich noch eine Multiplikation. Die soll so sein, die soll sich so verhalten wie eine Skalarmultiplikation, das sehen wir dann gleich. Also kommt mir das hoffentlich bekannt vor. Ich bilde ab von K kreuz A nach A. Jetzt sage ich erstmal nur, dass es eine Abbildung ist. Und jetzt möchte ich einmal kurz besprechen, was in der Voraussetzung schon alles steht, damit wir es auf dem Schirm haben. Denn falls Sie die Definition selber anwenden sollen, dann ist wichtig, dass Sie mitdenken, dass Sie alles, was da steht, irgendwie zeigen müssen. Sie brauchen also als Zutat immer einen Körper, Sie brauchen immer eine Menge und insgesamt drei Abbildungen. Die erste Abbildung heißt Plus und die geht von A kreuz A nach A. Das steckt drin in, das ist eine Verknüpfung. Genauso Kringel, das ist auch eine Abbildung von A kreuz A nach A. Deswegen steht da wieder Verknüpfung. Und dann brauchen wir noch dieses Pünktchen hier von K kreuz A nach A. Wir sehen also schon, dass da zwei interne Operationen sozusagen passieren und eine, die noch K mit benutzt und die aussieht wie eine Skalarmultiplikation. Das ist kein Zufall. Dieses Ding heißt nämlich zusammen mit all diesem Zeug, wir kriegen also ein Quadrupel, dann heißt das Quadrupel A mit den Verknüpfungen plus, in welcher Reihenfolge möchte ich das machen? Ja, erst kommt Plus, dann kommt dieses Mal und dann kommt Kringel. So, dieses Quadrupel heißt K-Algebra oder auch Algebra über K, kann man auch sagen. Genau dann, wenn die folgenden vier Eigenschaften erfüllt sind. Algebren-Eigenschaft 1, also A1. A mit Plus ist eine abelsche Gruppe. Wer erklärt uns kurz, was abelsch bedeutet? Gruppe haben wir vorhin kurz wiederholt. Wiederholen nochmal abelsch. Was heißt das? Ja.
Dass alle Elemente miteinander kommutieren.
Richtig. Das bezüglich der Verknüpfung, die hier Plus heißt, alle Elemente miteinander kommutieren. Richtig. Mhm. Dann kommt A2. Wie schon geteasert, dieses Pünktchen hier verhält sich wie eine Skalarmultiplikation. Hat also die Eigenschaften einer Skalarmultiplikation, so wie wir das aus der linearen Algebra kennen. Wer die bei mir gehört hat, erinnert sich vielleicht, bei Vektoren haben wir so die Axiome so zwei geteilt. V1 ist einfach nur, das Ding mit Plus ist eine abelsche Gruppe, so wie hier A1. Und dann hat man etwas, das heißt V2 und das hat vier Rechenregeln A bis D in meiner linearen Algebra. Und das sind Rechenregeln, die irgendwie sagen, wie sich die Skalarmultiplikation verhält. Also was ist, wenn ich zwei Skalare nacheinander irgendwo multipliziere? Was ist mit der 1 des Körpers? Was ist mit dem Nullvektor? Was bla. Also da stehen einfach vier Rechenregeln. zwei sehr wichtige sind die beiden Distributivgesetze. Also was passiert, wenn ich zwei Skalare addiere oder was passiert, wenn ich zwei Vektoren addiere. Da bitte einmal nachgucken, falls Sie das nicht mehr alles auf dem Schirm haben. Das gehört zu den Vektorraumaxiomen. Und deswegen schreibe ich das jetzt hier auch so abgekürzt hin und ich schreibe nicht diese ganzen Rechnungen, sondern einfach nur, Punkt hat die Eigenschaften einer Skalarmultiplikation. Und jetzt kommt's, warum mache ich das alles? Na, weil ich möchte, dass A mit Plus und Mal ein Vektorraum ist über K. Das will ich eigentlich hier mit diesen beiden Eigenschaften sagen. A plus Mal ist ein K-Vektorraum. Ohne weitere Voraussetzung erstmal. Und jetzt kommen Eigenschaften, die was mit dieser Kringelknüpfung zu tun haben. A3 würde ich so grob unter Distributivgesetze abspeichern, denn wir fordern für alle A, B, C Aussage gilt. Wenn ich B und C addiere, und das ist definiert, denn ich habe hier so eine Addition, und wenn ich dann von links mit A verkringele, und auch das ist definiert, denn B plus C ist ja wieder ein Element von A, also kann ich das machen. Und wenn ich das mache, dann will ich in der Lage sein, das auszurechnen, indem ich die Klammer auflöse. Das ist ein Distributivgesetz. Das heißt, da kommt raus A Kringel B plus A Kringel C. Wenn wir jetzt bezüglich dieser Kringelmultiplikation, sage ich dazu dann immer, wenn wir da hätten, dass das Kommutativgesetz gilt, dann würde es reichen, dieses eine Distributivgesetz hinzuschreiben. Wissen wir aber nicht. Ist im Allgemeinen auch nicht so. Also brauchen wir zwei. Deswegen schreibe ich das andere Distributivgesetz auch noch hin. Wenn ich also A plus B habe und von rechts mit C verkringle, kann ich da auch die Klammer auflösen. Und das können Sie gerne als Distributivgesetz abspeichern und so bezeichnen. Und hier kommt die letzte Eigenschaft, A4. Die sagt uns, wie sich diese Kringelmultiplikation und die Skalarmultiplikation vertragen. Lambda aus dem Körper gilt, das schreibe ich einfach darunter. Wenn ich A und B verkringle, da kommt was aus A raus, also wieder ein Vektor sozusagen, wenn wir an A2 denken, das heißt, es ist sinnvoll, den mit irgendwas skalar zu multiplizieren. Wenn jetzt da von links noch so ein Lambda kommt, skalar, dann ist es dasselbe, als wenn ich zuerst A mit Lambda Skalar multipliziere und dann das Ergebnis mit B verkringle, in der gleichen Reihenfolge. Und jetzt wird es vielleicht überraschend, das Ganze soll auch dann funktionieren, wenn ich das Lambda nicht zuerst mit dem A in Verbindung bringe, sondern mit dem B, wenn ich es also in die Mitte ziehe. Das heißt, es ist auch dasselbe wie A kringeln in Klammern Lambda mal B. Das soll gelten. Wir haben hier also, können ja mal kurz draufstarren mit ein bisschen Abstand. Wir haben hier eine Menge A mit zwei internen Verknüpfungen und einer Skalarmultiplikation, den Körper K, auf den sich das alles bezieht. Und dann haben wir gleichzeitig eine Vektorraumstruktur und etwas, was aussieht wie ein Teil von so einer Ringstruktur hier mit dem Distributivgesetz. Und dann haben wir noch so eine Verträglichkeitseigenschaft von den beiden Multiplikationen. Das sind eigentlich die Zutaten und dann nehmen wir das Ding mit K und Jura. So, und dann kann man schon sehen, was kann man da jetzt alles noch dran spezialisieren. Man könnte fordern, dass A als Vektorraum über K endlich dimensional ist, wenn man das will. Man könnte bei der Multiplikation fordern, dass es ein Einzelelement gibt, wenn man das will. Man könnte nach sowas fragen wie Assoziativität für die Multiplikation, steht da interessanterweise nicht, ist also nicht ganz ein Ring, sondern nur, ne, ist nur nah dran. Aber man könnte jetzt noch Assoziativität fordern für die Kringelmultiplikation, genauso wie man da Kommutativität fordern könnte. Dann kann man jeweils schauen, was für interessante, speziellere Algebren kriegt man dann. Was haben die so für Eigenschaften? Und das wird auch gemacht. Algebren sind ein eigener Forschungsgegenstand und der ist auch durchaus interessant. Naja, und wie wir sehen und wie Sie zeigen werden in der Übung und wie wir noch diskutieren werden, kennen wir schon Beispiele für solche Strukturen. Deswegen habe ich das so motiviert. Nur die fallen jetzt nicht einfach so vom Himmel, sondern in Wirklichkeit sind die uns schon begegnet und wir hatten nur vielleicht diese Sprache noch nicht dafür. Und jetzt möchte ich ein bisschen Motivation wegwischen und eine Voraussetzung beschreiben. Denn ganz viel von dem Zeug werden wir jetzt mal benutzen. Tut mir leid, das ist jetzt laut auf der Aufnahme. Das möchte ich jetzt nicht immer einführen, jedes Mal. Dann werden wir auch noch mehr natürliche Beispiele sehen heute. Wo ist denn mein Wecker eigentlich? Das war ich. Wir werden noch mehr natürliche Beispiele uns anschauen, die dann später immer wieder auftauchen und die uns auch sofort ein bisschen zeigen, wie man jetzt wirklich mit so einer Algebra arbeitet. Also wie wirken sich die Axiome aus, was für Rechnungen kann man da so machen, wo muss man aufpassen. Voraussetzung 1, 2 ist also. G soll jetzt immer eine endliche Gruppe sein. Sowieso eigentlich immer auf der Welt, aber in dieser Vorlesung auf jeden Fall. Dann möchte ich gerne die ganze Zeit K als Buchstaben für einen Körper haben. Und wenn nichts anderes gesagt wird, dann soll jetzt der Großbuchstabe A immer für eine K-Algebra stehen. Mit den Bezeichnungen, die wir gerade eingeführt haben, das schreibe ich jetzt auch nochmal hin. Einfach damit wir eine haben, die wir hier nehmen können. Und dann möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr voraussetzen, weil nämlich häufig Argumente dann einfacher werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie man jetzt die K-Algebra A noch weiter spezialisieren kann. Und manches, was wir machen, gilt allgemeiner, manches nicht. Ich nehme jetzt einmal ein Set von Voraussetzungen her, mit dem ich im Kontext dieser Darstellungstheorie-Vorlesung gut arbeiten kann. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich möchte gerne, dass A ein Einselement hat. Weiter habe A ein Einselement. Und 1 bezieht sich jetzt darauf, dass man sich neutral verhält für die Kringelmultiplikation. Das heißt, dass dieses Element die Eigenschaft haben soll, dass wenn man damit von rechts oder von links ein Element aus A verknüpft mit der Kringelmultiplikation, dass dann wieder das Element selber rauskommt. Denken Sie an die Einheitsmatrix oder die identische Abbildung. Und das heißt 1a, die 0 von A, die wir aus der Vektorraumstruktur haben, die heißt 0a, so wie 0 dann immer heißen, und die 1 heißt jetzt halt 1a. Das heißt, weil es nicht so ist wie in der Gruppe, dass es reicht, eins zu fordern und dann folgt das andere irgendwie. Wir haben hier für Kringel keine Gruppenstruktur. Im Allgemeinen. Und deswegen schreibe ich das einmal so hin. Dann möchte ich gerne, dass diese Kringelmultiplikation assoziativ ist. Das heißt, wir haben wirklich eine Ringstruktur dafür mit Plus und Kringel. Schreibe ich mal so. Und Kringel sei assoziativ. Müssen wir extra fordern, ist nicht bei den Axiomen dabei. Und dann, achso, dafür gibt es übrigens einen extra Begriff. Also falls Sie das so lesen, assoziative Algebra mit Einselement, das sind diese extra Voraussetzungen hier. Und wenn Sie hören, dass die Algebra endlich dimensional ist, dann ist damit normalerweise gemeint, dass der Vektorraum, der da in der Struktur steckt, endlich dimensional über dem Körper ist. Möchte ich jetzt auch gerne fordern. Weiter sei die Dimension von A über K als Vektorraum endlich. Und dazu sagt man dann auch, dass die Algebra endlich dimensional ist. Oder endlich erzeugt, reicht auch. Also falls Sie sowas lesen, das bedeutet immer alles das Gleiche. Und jetzt habe ich das schon mehrfach gesagt, mit diesen zusätzlichen Voraussetzungen können Sie sich A einfach gleichzeitig als Vektorraum und als Ring vorstellen. Und jetzt gucken wir uns ein Standardbeispiel an. Und das formuliere ich als Lemma. Oh Mann, dafür brauche ich viel Platz. Gut, also eigentlich soll später der Plan sein, dass ich Resultate und sowas auf eine Seite schreibe und dann Bemerkungen und Beweise auf die andere. Ich glaube, dass das Konzept heute noch nicht so gut funktioniert, weil da diese fette Definition steht, von der ich mir eigentlich wünsche, dass wir die noch sehen. Also mache ich jetzt ausnahmsweise einmal ein Lemma hier nach rechts auf die Tafel. Jetzt mal, ob ich dann später oder spätestens ab nächster Woche zu meinem ursprünglichen Platz kommen kann. Zum Glück ist es nur nervig und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie ich mich selbst verletzen kann. Das würde ich nämlich sonst auch noch tun. Okay, bevor das kleine Lemma kommt, gibt es bisher irgendwelche Fragen? Ist irgendwo Notation ganz seltsam und ungewohnt? Oder habe ich Wörter verwendet, die Sie nicht kennen? Und Sie haben sich nicht getraut zu fragen. Gut, alle, die mich kennen, wissen, dass man nicht immer einfach alles fragen soll. Ja, gut. Okay, Lemma 1, 3. Ein Standardbeispiel. Wo sind wir in der Zeit? Ja, das ist ja. Unter der Voraussetzung, die wir da jetzt haben, 1, 2. Voraussetzung 1, 2. Möchte ich jetzt die Anzahl der Elemente in der Gruppe mit n bezeichnen? G ist eine endliche Gruppe. Die Anzahl der Elemente ist also eine natürliche Zahl. Und jetzt geht es schon los, je nachdem, was Sie schon zur Vorlesung gehört haben, ist Ihnen das vertraut oder nicht. Das ist die Ordnung der Gruppe G. Wenn Sie einfach nur eine Menge hätten, würden Sie wahrscheinlich Mächtigkeit sagen oder Kardinalität. Das ist nicht verboten, aber in der Gruppentheorie hat sich etabliert, dass wir über die Ordnung einer Gruppe sprechen. Deswegen werde ich das auch so sagen. Die Bezeichnung steht hier und die Ordnung der Gruppe bezeichnen wir jetzt mit N. Das ist eine natürliche Zahl. Dann möchte ich die Gruppenelemente so durchnummerieren und bezeichnen. Also mache ich mal Seien, N, die Ordnung von G und dann kann ich die Elemente so durchnummerieren. G1 bis Gn. Noch ist mir egal, was was ist. Und jetzt möchte ich abstrakt einen Vektorraum basteln. Und zwar indem ich die Elemente der Gruppe G1 bis Gn mir als abstrakte Basisvektoren hinschreibe, n Stück. Und jetzt erzeuge ich abstrakt einen K-Vektorraum mit denen, der dann natürlich Dimension n hat. Okay? Das bastle ich einfach so in den luftleeren Raum rein. Dass das geht, haben wir gesehen in der linearen Algebra oder so. Und das machen wir jetzt und warum, sehen wir später. Seit C plus mal der von E schreiben, dass es abstrakt erzeugt ist und dass ich G wirklich als Basis nehmen möchte, nicht nur als erzeugendes System. Also abstrakt erzeugt mit G als Basis. Das ist wichtig, weil ich jetzt die Dimension kenne, die ist nämlich n, das wäre sonst nicht so, die könnte dann auch kleiner sein. Und außerdem wäre dann nicht klar, was wir für Rechenregeln haben, die ja jetzt nicht sichtbar sind. Gut. Was wissen wir jetzt schon nur mit den Infos, die da stehen? Die Leute aus C sind irgendwelche abstrakt hingeschriebenen Linearkombinationen über K aus diesen Gs, G1 bis Gn. Mehr wissen wir darüber nicht. Irgendwelche versteckten Rechenregeln darf es gar nicht geben, außer denen, die aus den Vektorraumeigenschaften folgen, weil ja G wirklich eine Basis sein soll. Das heißt, da dürfen keine Abhängigkeiten versteckt sein. Und mehr haben wir erstmal nicht. Heißt aber, wir können mit solchen Ausdrücken rechnen. Und jetzt nehme ich mir einfach diese Ausdrücke und definiere einfach quasi, wie sagt man, so abstrakt wieder, eine Multiplikation. Ich nehme also zwei Leute aus C oder vielleicht bereiten wir es vor. Wir definieren aus C hernehme, dass ich die abstrakt als Linearkombination schreibe, dann kriege ich jetzt gleich haufenweise Koeffizienten. Und dann muss ich irgendwie sagen, was das Kringelprodukt sein soll. Gut. Wir werden gleich sehen, dass es sehr naiv ist, aber trotzdem müssen wir erstmal ganz die Notation hernehmen. Genauer sein. Schreiben kann C als Summe I Lambda 1 bis N über die Lambda I mal DI, deswegen habe ich den DI da so durchnummeriert, damit das jetzt sinnvoll da steht. Und genau so D, da verwende ich jetzt halt die Mys. Das heißt, da laufe ich von J bis, mit J von 1 bis N und mache dann μj mal DJ. Dann sei C Kringel D definiert als das Element von C, das auskommt, wenn ich Folgendes mache. Ich summiere zweimal von 1 bis N. Jetzt multipliziere ich die Skalare, die ich habe, immer passend zusammen. Also alle Kombinationen bilden von Lambda I's und Mu J's. So. Und jetzt muss ich überlegen, zu welch, das ist jetzt ja ein Körperelement und ich schreibe hier gerade die Linearkombination hin in den Basisvektoren, G1 plus Gn. Zu welchem Basisvektor soll denn jetzt der Koeffizient Lambda I mal Mu J gehören? Das muss ich mir noch überlegen. Und da ist mein Vorschlag, dass ich das Produkt Gi dj nehme. Warum ergibt das Sinn? Wenn wir uns einmal kurz überlegen. Na, G ist eine Gruppe, G hat eine interne Verknüpfung, die noch keine Bezeichnung hatte bisher, aber die ich jetzt mit Punkt bezeichne. Wenn ich zwei Gruppenelemente hernehme, in dem Fall gi und gj, und wenn ich die in der Gruppe verknüpfe, dann kommt wieder ein Gruppenelement raus. Insbesondere ist das, was hier rauskommt, wieder ein Basiselement. Ich kann also das als Element in so einer Linearkombination benutzen. Und auf die Art und Weise kommt, wenn ich jetzt geeignet zusammenfasse, wieder eine Linearkombination raus in den Basisvektoren G1 bis Gn. Das heißt, auf die Art und Weise wird wieder ein Element von C beschrieben. Und das ist das, was bei der Multiplikation rauskommt. So. Sieht irgendwie seltsam aus, aber ist eigentlich auch ganz intuitiv. Ich mache im Prinzip schreibe ich diese beiden großen Ausdrücke hin und tue dann so, als würde ich ganz naiv diese Klammern auflösen und das ausrechnen. Das ist das, was da passiert. Und ich muss immer nur gucken, welches Gruppenelement kommt raus. Wie fasse ich am Ende vielleicht noch Koeffizienten zusammen, damit es wieder eine schöne Linearkombination wird. Aber dass man das so machen kann und dass man wieder in C landet, das ist hoffentlich jetzt schon deutlich geworden. Okay. Naja, ich behaupte, dass man das nicht nur machen kann, sondern dass man das auch machen möchte, weil nämlich dieses Kringelding jetzt wirklich eine sinnvolle Multiplikation auf C wird, mit der C zusammen mit Plus und Mal eine endlichdimensionale assoziative K-Algebra wird mit Einzelelement. Also so schön, dass unsere Voraussetzung dafür passt. Das behaupte ich. Und wir sehen jetzt schon, das macht keinen Spaß, das nachzurechnen. Wir gucken mal, was wir alles nachrechnen wollen. Aber so kriegt man aus jeder endlichen Gruppe mit irgendeinem Körper, den wir gut finden, sofort eine Algebra mit schönen Eigenschaften. Die sogenannte Gruppenalgebra. Wenn Sie das also irgendwo lesen, das ist es. Voraussetzung Ende. Dann ist C plus mal Kringel eine endlichdimensionale assoziative K-Algebra mit 1. So nennt man also wird man die ein Einzelne. Wir beweisen das jetzt und wir gucken mal, wo wir überall uns Arbeit sparen können, wo wir Dinge sehen können und nicht hinschreiben müssen.
wie sieht die Addition aus?
Basisvektoren hinsortieren und Koeffizienten zusammenlesen.
Okay.
Ganz natürlich, ganz
intuitiv. Okay.
Ja, das steckt mit in diesem Abstrakt erzeugt, dass das dann die natürliche Addition ist. Ja, na, gute Frage, brauchen wir auch gleich. Genauso wie Skalarmultiplikation auch ganz natürlich, kommt einfach von links unten Körper dann mit dran. Ja, starten wir mal kurz auf unsere Axiome. Deswegen stehen wir noch. So, wir brauchen, wenn wir jetzt die Buchstaben richtig ersetzen, das C mit Plus eine abelsche Gruppe ist. Gucken wir mal, was da oben steht. C plus mal soll der von G über K erzeugte K-Vektorraum sein, irgendwie abstrakt, bla bla bla. Zu den Vektorraumaktionen gehört, dass die Menge der Vektoren zusammen mit der Vektorenaddition eine abelsche Gruppe bildet. Das ist also hier schon, dass C mit Plus eine abelsche Gruppe ist. A1 ist fertig, kriegen wir geschenkt. Yeah. A2 auch. Denn da steht ja, C plus mal soll so ein abstrakt erzeugter Vektorraum sein. Also ist es insbesondere ein Vektorraum. Und deswegen haben wir A1 und A2 wirklich schon fertig aufgrund der Voraussetzung, müssen da nichts zeigen. 1 und 2 sind aufgrund der Voraussetzung bzw. der Konstruktion von C geschrieben. Wie ist die Schrift? Ist das okay? Ist das lesbar? Auch weiter hinten? Wie ist die Geschwindigkeit, mit der ich schreibe? Wie ist die Geschwindigkeit, mit der ich spreche? Bin ich gut verständlich? Bitte beschweren. Also, zu kleine Schrift, unleserliche Indizes, all die ganze Palette bitte immer beschweren, wenn irgendwas nicht gut ist. Was haben wir denn jetzt noch zu tun? Wir haben A3. Da können wir uns doch bestimmt darauf einigen, dass ein Distributivgesetz reicht. Nicht, weil wir behaupten, dass dann das andere automatisch gilt, sondern weil wir sagen, die Rechnungen, die wir da machen, sind die gleichen oder die Ideen sind die gleichen wie für das andere. Also reicht mir eins. Und dann entscheide ich mich für die erste Variante, wo die Summe rechts steht. Und wir x-en jetzt einmal durch und sehen dann auch nochmal, wie die ganzen Verknüpfungen funktionieren. Außerdem brauchen wir ein bisschen Vertrautheit mit den Rechnungen, um zu verstehen, warum da jetzt ein Einzelelement ist und sowas alles. Deswegen schlage ich vor, diese Rechnung wirklich zu machen. Ein Distributivgesetz. Wir brauchen also drei Leute mit entsprechenden Bezeichnungen. Für A3, ja, da geht es jetzt los. A, B und C mit Koeffizienten Alpha, Beta und Gamma. Ich glaube, das kriegen wir hin. A, B und C aus C. Vorsicht, das Ding ist C, ja. Und dann haben wir Alpha 1 bis Alpha n, Beta 1 bis Beta n, Gamma 1 bis Gamma n aus K, so dass dann jeweils die Linearkombinationen A, B und C ergibt. Das schreibe ich jetzt einmal hin und ich mache das mal kurz. Darf ich Indizes weglassen für den Moment? Oder diese Summationsindizes? Und ich schreibe sie nur hin, wenn sie wichtig werden? Okay. Sagen wir es so. Mit der Eigenschaft. A ist die Summe der Alpha I, G, I. B ist die Summe der Beta I, G, I. Ich gebe mir jetzt auch keine Mühe, mir ständig neue Summationsindizes, Indexbuchstaben auszudenken. Nach I und J bin ich nämlich irgendwie einfallslos. Und dann kommt noch C. So, jetzt können wir losrechnen. Was habe ich gesagt? Da oben, linke Seite, also A kriege in Klammern B plus C. Und jetzt üben wir beides, also gut, dass wir kurz darüber gesprochen haben. Erst müssen wir einmal addieren. Da habe ich gerade gesagt, wie es geht. Das schreiben wir kurz hin und dann müssen wir einmal diese Kringelmultiplikation da drauf werfen, wo wir oben noch die Definition sehen. Das wird lustig. Okay, zuerst A Kringel, ich fasse hier einmal zusammen, was wir bekommen, wenn wir B und C addieren. Wir summieren nämlich dann einfach bei jedem Basisvektor die beiden Skalare auf und das wird dann der neue Skalar für die neue Linearkombination. Das ist noch übersichtlich. Die Summe der in Klammern Beta plus Gamma i. Zentrum mit A. Das heißt, jetzt müssen wir diese Kombi hier machen, wo wir die verschiedenen Kombinationen der Skalare in allen Möglichkeiten durchgehen und einen passenden Basisvektor da hinschreiben. Das heißt, jetzt ist auf einmal sinnvoll, dass ich differenziere bei den Indizes. Da haben wir dann die von 1 bis n über die i von i mal und, achso, doppelte nur. Mache das bestimmt mindestens einmal falsch. Aber ich würde sagen, Alpha i mal in Klammern Beta j plus Gamma j. Und dann sind die entsprechenden Basisvektoren, über die wir da summieren, gi, ups, gi, nee, e, i mal gj. Und jetzt haben wir verschiedene Malpunkte, die da rumlaufen. Die muss ich jetzt einmal aufdröseln. Dieser Malpunkt hier ist der Malpunkt von der Skalarmultiplikation aus dem Vektorraum. Nee, das sind alles Skalare. Das ist der Malpunkt hier. Das ist der, über den ich gerade gesprochen habe. Also nochmal von vorne. Das ist der Malpunkt aus dem Körper K. Die Alphas, die Betas und die Gammas sind Körperelemente. Das heißt, ich addiere hier im Körper K und jetzt multipliziere ich irgendwas im Körper K. Das heißt, hier habe ich Multiplikation und Addition im Körper K bei diesen Symbolen. Das hier ist ein Körperelement. Jetzt kommt Skalarmultiplikation mit einem Basiselement des Vektorraums. Gi mal gj ist ein Gruppenelement, deswegen ein Basisvektor. Also habe ich hier diese Skalarmultiplikation. Und das hier, dieser Punkt, ist die Verknüpfung innerhalb der Gruppe G. Jetzt haben wir es einmal aufgedröselt. Und ich bitte um Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht 100.000 verschiedene Verknüpfungszeichen einführe. Das mache ich immer in der linearen Algebra und das macht mir eine große Freude. Aber hier denke ich, wenn wir das ein, zweimal aufdröseln, was ist, dann kommt auch. Jetzt sind wir da. Ich weiß jetzt, was ich naiv machen möchte, aber ich gucke mal kurz, ob man irgendwas geschickter machen kann. Nö, es ist wirklich so naiv, wie ich denke. Ich löse das hier auf. Ich habe ja gerade nochmal gesagt, dass hier alles im Körper K stattfindet hier vorne. Da habe ich ein Diskutiv gesetzt, denn K ist ein Körper.
Ja. Doch nochmal eine Frage. Ja. Also bei der Definition von dem Kringel,
ja.
Da haben wir C Kringel D. Mhm. Und bekomme Doppelsumme.
Genau, weil wir über die I's und über die J's summieren.
Ja, und jetzt haben wir A-Kringel einer Summe und haben auch wieder nur eine Doppelsumme.
Genau, B plus C ist ja auch wieder nur in
einem Vektor.
Ja. Genau, das heißt, da kriegen wir keine Dreifachsumme, sondern auch wieder nur eine Doppelsumme. In dem Moment, wo man jetzt in Richtung, wir freuen uns jetzt vielleicht schon auf die Dreifachsumme, wenn wir nämlich drei Leute verkringeln, weil wir das Assoziativgesetz für die Kringelmultiplikation nachweisen wollen, dann, ja. Aber hier ist 2 richtig, weil wir hier nur addieren.
Weil das wieder Elemente ziehen.
Und wieder, genau, weil wir wieder eine Linearkombination kriegen, die übliche Form hat. Ja, danke. Sehr gute Frage. Und jetzt mache ich relativ weiter. Hier sind wir im Körper. Körper sind Ringe. Ich habe ein Distributiv gesetzt, kann also hier Alpha I mal BJ, Beta J plus Alpha I mal Lambda J schreiben. Und dann den Rest einfach so lassen, wie es ist. Also, den Rest schreibe ich nicht hin. Alpha I mal Beta J. Plus Alpha I mal Gamma J. Ups, Gamma J. So, das sind jetzt meine neuen Skalare, die habe ich einfach nur ausgerechnet. Mal I mal GJ. Und wenn ich jetzt mir nochmal die Definition von dem Kringelprodukt angucke, dann sehe ich, dass ich das auseinanderziehen kann. Ich gucke mal, ob ich noch einen Zwischenschritt beschreiben möchte. Ja, also man könnte jetzt noch so einen Zwischenschritt machen, wo man diese Summe explizit hinschreibt, also wo man Doppelsumme macht, Alpha I Beta J mal die Leute und dann Doppelsumme Alpha I Gamma J mal die Leute. Und dann würde man sehen, die eine Summe ist das Produkt, also das Kringelprodukt von A und B und die andere ist das Produkt von A und C. Weil es die erste solche Rechnung ist, mache ich das mal. Also, erster Teil. Alpha I mal Beta J verknüpft mit den Basisvektoren. Da habe ich jetzt quasi nur den ersten Teil von diesen Summanden der Skalare aus der Linearkombination einmal rausgezogen und habe das einmal als Summe hingeschrieben. Sonst ist nichts passiert. Und jetzt nehme ich den zweiten Teil. Das heißt, ich ziehe die Linearkombination wirklich nur auseinander. Doppelsumme. Alpha I mal Gamma J wir mit den richtigen Vektoren nochmal die Lot. Und jetzt vergleichen wir mit der Definition vom Kringelprodukt und sehen, dass der erste Ausdruck dazu passt, dass wir A und B verkringeln. Und der zweite Ausdruck passt dazu, dass wir A und C verkringeln. Das Summenzeichen dazwischen bezieht sich auf die Summation von Vektoren und Vektoren. Und so passt das. Und jetzt sehen wir, das ist irgendwie mühsam und nervig, aber nicht schlimm. Da passiert überhaupt nichts Interessantes. Wir müssen uns nur konzentrieren, wo, was die Verknüpfungszeichen bedeuten und wo wir einfach umklammern dürfen und wo vielleicht nicht. Das ist A3. Dann überlegen wir mal, was müssen wir jetzt noch tun? Anderes Diskutivgesetz genauso. Dann A4. Schauen wir mal kurz, was da passiert. Mit den Bezeichnungen von da drüben würde man ja hier für A jetzt diese Summe der Alpha I GI einsetzen und für B die Summe der Beta I GI. Und wenn man jetzt ausschreibt, was da bei dem Produkt passiert, dann sieht man ja schon, dass man das Lambda da überall so reinziehen kann. Man kann das an verschiedenen Stellen schreiben, weil das ja einfach nur eine Skalarmultiplikation ist. Und dann ist egal, wo bei der Linearkombination ich den Skalar dann da irgendwie zu den anderen Skalaren dazu sortiere. Das heißt, da kann man wirklich durch hingucken sehen, dass ich das Lambda sowohl hier vor das A ziehen kann, als auch hier vor das B. Das sind einfach nur Rechenoperationen im Körper. Würde ich sagen, A4 müssen wir nicht nochmal separat hinschreiben. Das ist eine ähnliche Rechnung. Was ist noch zu tun? Da steht noch als Behauptung endlich-dimensional. Ach so, naja. G ist eine endliche Gruppe, das heißt, wir haben eine endliche Basis, das heißt, der zugrunde liegende Vektorraum ist natürlich endlich-dimensional. Endlich-dimensional. Bei G endlich ist. Wir sehen die Dimension sogar, die ist n, das ist genau die Größe der Gruppe und so ist es ja auch gebaut. So, das wollen wir später noch ganz oft benutzen. Das werden unsere besten Freunde dieser Gruppenergebnisse, vor allem von, vor allem wenn der Körper C ist. Was haben wir noch? Assoziativ, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass man dann drei Leute multiplizieren muss. Würde ich jetzt nicht machen, weil wir gesehen haben, wie die Multiplikation funktioniert und man sich jetzt einfach nur vorstellen muss, man hat immer drei Leute, also eine Dreifachsumme und dann sortiert man alles hin. Und am Ende zieht es sich immer zurück darauf, dass man im Körper, wenn man das skalarisch stehen hat, dort das Assoziativgesetz für die Multiplikation hat. Darauf läuft das hinaus. Der Rest ist umsortieren. Schreibe ich das eben nicht hin. Aber das Einzige ist vielleicht noch interessant. Ich sage jetzt das, weil man zeigen kann, dass wenn es eins gibt, dass es dann eindeutig ist. Eine Idee? Was für Leute liegen in C und was davon eignet sich vielleicht als Einzelelement? Im Sinne von, wenn ich die Kringelmultiplikation verwende, zwei zögerliche Melden.
Naja, ich hatte jetzt ein von der Gruppe sozusagen, das heißt, das ist ein Element von der Gruppe gedacht.
Interessant. Okay, ich mache hier mal so einen Schmierzettel. Also erster Kandidat wäre 1G. Ist das denn ein Element des Vektorraums
also
C?
Also nee, eben nicht, weil ja noch der Faktor davor fehlt, also der Skalar vom K.
Ah, welchen könnten wir denn nehmen?
Ja, ich hätte die 1 im K.
Genau, das gehört ja zu diesen Regeln, deswegen sind diese Regeln beim Skalarprodukt halt doch irgendwie sinnvoll. Wenn ich das Einzelelement des Körpers nehme und Skalar mit einem Vektor verknüpfe, dann kommt der Vektor selber raus. So, das ist eines der Axiome, das muss man irgendwie wissen. Und das ist eine gute Idee. Wir nehmen das Einzelelement der Gruppe, das ist einer unserer Basisvektoren, verknüpfen wir es mit dem Skalar 1 des Körpers, dann kommt das Ding selber raus. Das heißt, das liegt in unserem Vektorraum. Gut, jetzt ist noch die Frage, ob es das tun muss soll. Hattest du die gleiche Idee?
Ich hatte zuerst noch die Idee, einen Vektor zu nehmen, also dass wir alle Koeffizienten auf 1 aus, aus dem Körper setzen.
Ja, auch interessant.
Dann hat man aber halt das Problem, dass da hinten immer die Produkte von den Gs noch mit drin stehen.
Ja. Ja, finde ich aber einen schönen Ansatz, so zu denken, weil man dann irgendwie an Symmetrie denkt. Wenn man alles aufaddiert, dann ist es invariant für ganz viel Zeug. Das ist eine Idee, die auch noch kommt und das finde ich super, schöner Vorschlag. Aber ja, genau, man hat das Problem mit den Produkten. Ja. Da kürzt sich nichts weg. Genau. Hier ist erstmal vielleicht intuitiver, warum das funktionieren könnte. Und wir haben da drüben die Definition der Multiplikation stehen. Dann können wir hier auf dem Schmierzettel einfach mal schauen, was passiert denn, wenn ich C kringel 1G berechne mit den Bezeichnungen, die wir da stehen haben. C war diese Summe der Lambda IGI, also haben wir die Summe der Lambda IGI Kringel, naja, hier ist mein einer Skalar, die 1 des Körpers, mein einer Vektor ist die 1 der Gruppe. Das heißt also, dass wenn ich jetzt hier dieses Produkt jeweils ausrechne, dass ich dann einfach nur immer die Leute mit dem 1-Element hier, das ist das Einzige, was in der Diagrammation steht. Alle anderen Vektoren treten quasi mit Skalar 0 auf. Das heißt, es überlebt immer nur GJ gleich 1 der Gruppe. Ich kopiere also einfach immer diese GIs. Das passiert hier. Jetzt ist die Frage, was mit den Skalaren ist. Bei den Skalaren verknüpfe ich ja die, die aus dem ersten Element kommen, mit allen Möglichkeiten, was da bei der zweiten Binärkombination steht. Aber da steht ja auch nur an einer Stelle eine 1 und sonst überall 0. Das heißt, ich habe überhaupt nur an der Stelle einen Beitrag, wo ich hier die 1 erwische. Also genau dann, wenn ich hier bei dem Basisvektor die 1 der Gruppe erwische. Also habe ich da nur immer Lambda die bei 1 stehen. Sonst habe ich keinen Beitrag, alles andere wird zu 0. Und ich sehe, ich kopiere wirklich genau mein Element. Ja, funktioniert. Genauso andersrum. Das heißt, hier haben wir wirklich ein 1-Element. Und das schreiben wir noch hin. Das 1-Element ist 1G. Ich lasse den Skalar jetzt weg, weil er nichts macht. Aber wir merken uns, dass wir uns überlegt haben, indem wir das Element wirklich als Linearkombination hingeschrieben haben, wo eben bei allen Basisvektoren eine 0 davor steht, bis auf 1G, wo eine 1 davor steht. Und dann sieht man das alles. Und wir haben immer noch Zeit. Oh, richtig viel Zeit. Schön. Dann gucke ich jetzt mal, wie es einem so geht. So, sind jetzt schon irgendwelche Fragen oder Probleme aufgetreten? Fragen Sie sich, warum Sie hier sind? Ob Sie sich das gut überlegt haben? Dann haben wir jetzt eine Gruppenalgebra kennengelernt. Die hat eine Standardbezeichnung. Nee, das kann eigentlich alles weg.
Das kann eigentlich alles weg.
Und falls Sie schon mal was zum Thema gelesen haben, dann kann es sein, dass Sie dabei über Bezeichnungen gestolpert sind wie CG, wobei C, dieses C ist von den komplexen Zahlen. Das ist nämlich dann einfach die komplexe Gruppenalgebra, also so ein Standardobjekt hier. In der gewöhnlichen Darstellungstheorie. Ich lasse es mal auf die Bezeichnung laufen. Den Lemma 1,3, ist das die richtige Nummer? Ja, den Lemma 1,3 definiert K-Algebra. Würde man jetzt noch spezifizieren, wenn man unsere Voraussetzungen nicht hat. Wir hatten jetzt einen Körper K eingeführt und eine Gruppe G und darauf bezieht sich alles. Wenn man es nicht hat, muss man natürlich nochmal dazu sagen, welcher Körper welche Gruppe. Und es gibt eine Standardbezeichnung für die Gruppenalgebra, nämlich einfach nur K, G. Ganz intuitiv, K, der Körper, also der, aus dem die Skalare kommt, steht links, weil die Skalare ja auch links stehen. Die erzeugende Menge, G, steht rechts. Das ist eine Abkürzung für die Gruppenalgebra. Na, jetzt haben wir ja gesehen, dass wenn man diese Konstruktion so macht, dass man dann da was Stärkeres hat, als einfach nur eine K-Algebra, so wie wir sie zu Beginn definiert haben. Wir haben nämlich das Assoziativgesetz für die Multiplikation. Wir haben also wirklich einen Ring und dementsprechend könnte man ja auch einfach über den Gruppenring sprechen. Man könnte die Vektorraumstruktur vergessen oder teilweise vergessen und einfach nur über den Gruppenring sprechen, das gibt es auch. Also nicht verwirrt sein, falls Sie die gleiche Bezeichnung sehen, aber dann mit dem Wort Gruppenring dabei. Group Algebra, Group Ring, je nachdem in welcher Sprache Sie lesen. Das heißt, dann kommt es darauf an, wie geht es weiter? Was für Verknüpfungssymbole sind da? Was für Rechnungen werden gemacht? Wird wirklich nur die Ringstruktur benutzt oder wird mehr benutzt? Und hoffentlich benutzen die Leute die Wörter immer korrekt, sprechen also von Gruppenring oder Gruppenalgebra und differenzieren das. Beim Symbol KG, da kann es zu Verwirrung kommen. Da, das wird manchmal interchangeably, wie sagt man das? Sagt man es auf Deutsch? Austauschbar verwendet. Da wird manchmal nicht differenziert. Okay, Gruppenring gibt es auch. Ein Beispiel, und das Beispiel ist einfach nur seltsam, aber vielleicht muss man einfach mal was Seltsames sehen. Um zu glauben, dass man wirklich so abstrakt mit diesen Objekten rechnen kann, das sollten wir. Darf ich den Beweis schon abwischen? Dann haben wir die Definition noch schnell. Das ist gut. Wir basteln mal eine Gruppenalgebra für eine ganz kleine niedliche Gruppe zum 3 über einen ganz niedlichen kleinen Körper, nämlich den Körper mit zwei Elementen. Das wird also jetzt nicht so groß. Und die Rechnungen sind übersichtlich. Aber man kann sich einmal kurz daran gewöhnen, dass man mit diesen Gruppenelementen wirklich so seltsam rumrechnen kann. Zwei Elementen sein, die sind alle isomorph und insbesondere alle isomorph zu diesem Körper hier, Z-Modul 2Z. Und ich möchte jetzt aber die Elemente da irgendwie abkürzen mit 0 und 1 und nicht die ganze Zeit mit diesen Restklassen rumrechnen. Achso, tatsächlich kann ich das ja sogar machen, indem ich nämlich einfach benutze, dass K ja seine 0 und seine 1 hat und die heißen immer 0K und 1K. Ha. Gut, dann schreibe ich also nur die Indizes mit rein und dann muss ich mir ja keinen Gedanken machen. Nur damit wir wissen abstrakt, wo wir hinwollen. Die Gruppe, die wir jetzt als Basis nehmen. Zum 3 hat 6 Elemente. Der Vektorraum, den wir jetzt konstruieren, wird also Dimension 6 haben. Über einen Körper mit 2 Elementen. Also alles endlich, aber so. Und dann gucken wir gleich mal, was diese Multiplikationen sind. Ich möchte mal A definieren. Dann können wir auch Schreibweise für Permutationen üben. Mal gucken, wie alle das hier so kennengelernt haben. Ich nehme die 1 des Körpers mal die identische Abbildung. Die identische Abbildung ist ein Element von G, also ein Basisvektor, also ist das sinnvoll als Teil einer Linearvermutung. Dann nehme ich einmal die Transposition 2, 3. Und dann nehme ich noch einmal den 3-Zyklus 1, 3, 2. Das ist meine erste Linearkonvention. Leute, die den Koeffizienten 0 haben, schreibe ich gar nicht hin. Das ist ein Element aus der Gruppenalgebra. Gibt es Fragen zu dieser Zyklenschreibweise? Hat jemand da was anderes gelernt? Kennt das nicht? Kann das sein? Gut. Dann brauche ich noch ein B. B soll sein 1 mal 2, 3. Einmal 1, 3. So, was sehen wir hier also? Wir haben unsere Gruppenelemente als Basisvektoren, können also Linearkonvention hinschreiben. dann lasse ich bei der Linearkonvention alles weg, wo der Vorfaktor 0 steht und schreibe nur den Rest hin. Der einzige andere mögliche Koeffizient ist die 1 des Körpers, weil der Körper so klein ist. Jetzt habe ich hier zwei solche Elemente und die kann ich jetzt in der einen oder in der anderen Reihenfolge multiplizieren mit unserer Kringelmultiplikation. Jetzt sehen wir einmal live, was die Multiplikation wirklich macht. Ich dachte, das ist vielleicht ganz nett. Und ich hoffe, dass Sie mir jetzt schon glauben, wenn ich sage, dass quasi natürlich diese Multiplikation nicht kommutativ ist. Denn wenn wir die Multiplikation ausführen, dann treffen ja ständig Gruppenelemente aufeinander. Und interessante Gruppen sind nun mal nicht abelisch. Das heißt, da werden dann ständig beim Aufeinandertreffen der Gruppenelemente in die eine oder andere Richtung unterschiedliche Produkte entstehen, also unterschiedliche Gruppenelemente. Dadurch verändern sich die Linearkombinationen. Wir können das hier auch einmal wirklich ausrechnen. Wir können beide Richtungen machen. Ob da zufällig dasselbe rauskommt, weiß ich nicht. Aber da die Gruppe, die wir hier haben, eine nicht-abelische Gruppe ist, würde ich erwarten, dass wir da auch Produkte finden, bei denen es wirklich auf die Reihenfolge ankommt. Alles andere wäre seltsam. Also ich könnte Ihnen sofort solche Produkte hinschreiben, aber hier bei diesen etwas interessanteren Vektoren, da könnten wir auch zufällig mal über irgendwas stolpern, wo die Reihenfolge keine Rolle spielt. Gucken wir mal. Na, wenn man es wirklich hinschreibt, dann ist es einfach nur naives Ausrechnen. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht ab, was da steht, ich hoffe, das ist okay, sondern ich fange sofort an, das auszurechnen. Ich halte hier das erste Element in der Linearkombination fest und kombiniere das jetzt nacheinander mit den beiden Bestandteilen der Linearkombination, die b ergibt. Das heißt, ich habe hier 1 mal 1 mal Identität Stern 2 Drittel, Stern 2 3, die Transposition 2 3. Warum Sternchen? Na, weil hier bei der Definition der Multiplikation steht, dass man hier hinten die Gruppenelemente verknüpft und da muss ich dann das Verknüpfungszeichen benutzen, das zu der Gruppe gehört. Und bei mir werden Abbildungen mit Sternchen hintereinander ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt innerhalb der Summe 3 rechne und da Leute verknüpfe, dann muss ich mein Sternchen-Symbol verwenden. Los! Jetzt kommt hier der erste Bestandteil der Linearkombination mit dem zweiten hier. Also 1 des Körpers mal 1 des Körpers mal identische Abbildung, Sternchen, 1, 2. Und ich setze da jetzt nicht überall noch Klammern, es sei denn, es wird gewünscht. Gut. Jetzt habe ich das mit diesen beiden kombiniert. Jetzt kommt der zweite Bestandteil. 1 des Körpers mal 1 des Körpers mal 1, 2, 3, Sternchen. Diese beiden Leute kombiniert. Jetzt kommt 1 des Körpers mal 1 des Körpers mal 2, 3 Sternchen 1, 3. Das sind jetzt diese beiden. Jetzt habe ich die ersten beiden verarztet. Jetzt kommt der dritte Teil der Linearkombination, also noch zwei Terme, der mit dem und der mit dem. Hieraus wird einfach nur 2, 3. Hieraus wird einfach nur 1, 3. Den Vorfaktor 1k lasse ich jetzt immer schon weg, weil keine langweilig ist. Dann habe ich hier 2, 3, Stern 2, 3. Das ist eine Transposition. Wenn ich die mit sich selbst verknüpfe, kommt die identische Abbildung raus. Also habe ich hier einfach einmal die identische Abbildung. Hier verknüpfe ich 2, 3 mit 1, 3. Jetzt wird es interessant, denn je nachdem, was Sie gelernt haben, wie von welcher Seite Abbildung kommen, bedeutet das jetzt für Sie vielleicht nicht dasselbe wie für mich. Meine Abbildung kommt von rechts. Das heißt, für mich heißt es jetzt, dass ich auf die Elemente in der Länge 1, 2, 3 nacheinander zuerst die Transposition 2, 3 anwende und danach die Transposition 1, 3 in dieser Reihenfolge. Das heißt, erst wird 2 angewendet. Wenn ich jetzt gucke, was passiert mit der 1, dann sehe ich, 1 wird gar nicht abgebildet, also bleibt, wo sie ist, und geht dann auf 3. Also 1 geht auf 3, 3 geht auf 2 und bleibt dann fest, 2 geht auf 3 und dann auf 1, also kriege ich den 3-Zyklus 1, 3, 2 raus. Das war jetzt dieses Produkt hier. Und jetzt geht es weiter. 1, 3, 2, Stern 2, 3. Da kann ich auch wieder eine Nebenrechnung machen. Oder ich kann das sehen aufgrund des Produkts, das wir gerade ausgerechnet haben. Die Spezies sehen das vielleicht. Aber da geht es, machen wir die Rechnung nochmal zu Fuß. 1 geht auf 3, geht auf 2. 2 geht auf 1 und bleibt dann fest.
Ja, das ist fertig.
3 geht auf 2 und bleibt 2 auf 3.
Was habe ich falsch gemacht?
Nee, ist nicht alles richtig, das ist richtig.
Ja? Der 2 geht auf 2? Genau, es ist nur der 2 plus 1, 2. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Okay, ich war verwirrt durch den Eindruck. Ja, das heißt, wir haben 1, 2 noch. Und dann haben wir noch eine Rechnung, glaube ich, nämlich hier 1, 3, 2, Stern 1, 3. Das ist aber jetzt einfach. Denn hier oben haben wir ausgerechnet 1, 3, 2 ist das gleiche wie 2, 3, Stern 1, 3. Wenn ich da jetzt nochmal 1, 3 dahinter hänge, dann steht das ja hinten zweimal, kürzt sich also weg, weil Transpositionen zu sich selbst drin da sind, also bleibt 2, 3 übrig. Und jetzt schaue ich da drauf und erinnere mich, und ja, sieht alles sinnlos aus, wir addieren normalerweise keine Kompressionen, aber abstrakt kann man diese Rechnung machen in dem Vektorraum, den wir jetzt konstruiert haben. Und wir können auch was vereinfachen, denn der Körper, über den wir da arbeiten, hat Charakteristik 2. Und wenn ich da Sachen zweimal stehen sehe, so hier, kann ich sie weglassen. Also bleibt übrig, Identität plus 1, 2, plus 1, 3, plus 1, 3, 2, was auch immer das bedeutet. Das ist ein abstraktes Element in einem Vektorraum. Wenn wir jetzt die Reihenfolge umdrehen, dann entstehen genauso viele Terme, aber an einigen Stellen sehen wir schon, dass sich was verändert. Das bleibt gleich, das bleibt gleich, das bleibt gleich. Hier kommt der andere 3-Zyklus raus. Genau hier was anderes rauskommt und hier auch, wenn wir jeweils die Reihenfolge verändern und dementsprechend ändern sich dann hier die Bestandteile. Und aufgrund der Eindeutigkeit der Darstellung, in Linearkombination in einer Basis kann dann nicht das gleiche Element des Vektorraums rauskommen. In dem Moment, wo wir bei der anderen Kombination diesen Vektor sehen, den wir hier nicht sehen, muss es ein anderer Vektor sein. Also kommt es wirklich auf die Reihenfolge bei der Multiplikation an. Ja, das ergab jetzt nur mit meiner Erklärung Sinn. So, einfach nur damit wir es mal gemacht haben und einmal gesehen haben, wie man wirklich solche Produkte ausxt. Und das ist spätestens dann interessant, wenn man sich vorstellt, dass es Computeralgebra-Systeme gibt, die natürlich Darstellungstheorie machen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Spaß es macht, das zu programmieren. Immer noch Zeit, unglaublich. Dann besprechen wir noch, was es heißt, dass, ja, genau, das passt dann auch sehr gut hin. Wenn ich eine neue algebraische Struktur kennenlerne, dann stelle ich mir immer zwei Fragen. Also nicht nur, aber zwei kommen so ganz schnell immer in meinen Kopf. Erstens, was sind interessante Teilstrukturen? Zweitens, was machen Homomorphismen? Und was, welche Aussagekraft hat es, dass etwas ein Homomorphismus ist? Wie reichhaltig ist die Struktur an Isomorphismen, Automorphismen? Was ist da so los? Also strukturerhaltende Abbildung. Damit fangen wir jetzt an. Zu Teilstrukturen kommen wir später auch noch. Aber jetzt möchte ich kurz über strukturerhaltende Abbildung sprechen, also über Homomorphismen. Und da können wir jetzt uns zurückziehen auf die Analogie, die wir vorher schon manchmal hatten. Naja, wir sehen halt gleichzeitig eine Vektorraumstruktur und eine Ringstruktur. Also kann man sich jetzt grob merken, ein Homomorphismus wird dann wohl einfach gleichzeitig ein Vektorraumhomomorphismus und ein Ringhomomorphismus sein. Das heißt, wir brauchen Verträglichkeit mit allen drei Abbildungen, die da rumlaufen. Plus Skalarmultiplikation und innere Multiplikation. Und genau so sieht das aus. Das heißt, Nummer 1. 2 K-Algebra. Eine Abbildung Phi von A1 nach A2 heißt Algebra-Homomorphismus genau dann, ja, wenn Phi sich halt mit der kompletten Struktur verträgt, die da rumläuft. Und das schreiben wir einmal hin. Streng genommen müssen wir sagen K-Algebra-Homomorphismus. Genau dann, wenn gilt. Die Strukturverträglichkeit bedeutet, dass es bei der Addition egal ist, ob ich zuerst abbilde oder zuerst addiere. Genauso bei der Skalarmultiplikation und auch bei der Kringelmultiplikation. Das schreibe ich jetzt einfach nur einmal hin. Das sind drei Rechenregeln. So, und die Verknüpfungen heißen überall gleich. Da habe ich jetzt nicht für A1 dann ein Set und für A2 noch ein anderes. A plus B hoch Phi ist das gleiche wie A plus B hoch Phi. Hier sehen wir auch wieder meine Schreibweise für Abbildung, exponentiell und deswegen auch bei der Hintereinanderausführung immer von links nach rechts zu lesen. Das ist die Addition. Dann Lambda mal A in Klammern abgebildet wie Phi ist das gleiche wie Lambda mal A hoch Phi. Vorsicht! Es ist nicht Lambda hoch Phi mal A hoch Phi. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben, hat das bei meiner linearen Algebra bei den Studis für Verwirrung gesorgt. Fand ich total interessant. Aber ich verstehe, woher es kommt. Denn wenn man Ringe sieht, bei Ringen hat man die Verträglichkeit mit der Multiplikation, wo man beide Elemente abbildet, die man multipliziert. Bei der Skalarmultiplikation nicht, aber eine einfache Eselsbrücke, wie man sich das vielleicht merken kann, ist, Lambda kommt aus dem Körper, dafür ist gar kein Bild unter Phi definiert. Das hilft hoffentlich dabei, dass es da nicht zu dieser Verwirrung kommt, die ich ansonsten verständlich finde. Aber wir haben natürlich was für die Multiplikation. A Kringel B unter Phi ist das gleiche wie A unter Phi Kringel B unter Phi. Wobei die Verknüpfungen immer in der jeweils passenden Algebra gemacht werden. Also auf der linken Seite immer in A1, auf der rechten Seite in A2. Und jetzt kann man da alles dranhängen, was man halt so kennt. Also Algebra in Endomorphismus, wenn es in die Algebra selber wieder reingeht. Mono für Injektiv, Epi für Sujektiv. Diese ganzen Sachen haben nach wie vor eine Bedeutung. Wir können später gerne noch über Kern und Bild und sowas alles reden. Isomorphismen sind interessant. Also wann sind zwei K-Algebren wirklich strukturgleich? Und Automorphismen natürlich. Na, und bei den Isomorphismen, damit möchte ich dann schließen. Das wird mein letztes kleines Beispiel. Das schreibe ich jetzt nur so an und ich schlage vor, dass alle einmal so in sich gehen und überlegen, ob sie das spontan zeigen könnten. Und in der Übung besprechen wir das dann. Und vielleicht gibt es ja auch verschiedene originelle Wege, wie man das machen kann. Die K-Algebren MN von NK, also die, wo wir auf der einen Seite die K-Algebra aller N kreuz N-Matrizen über K haben und NKV, wo wir also die N-Nomorphismen betrachten von V über K, die sind als K-Algebren isomorph. Und wenn Sie spontan sehen, wie das geht, super, freue ich mich total. Da ich gerade lineare Algebra gelesen habe, bin ich im Vorteil, weil ich das gerade alles sehr, sehr, sehr präsent habe. Also denken Sie lineare Algebra, was haben Sie da gesehen? Wie könnte man so eine Abbildung definieren von dem einen Ding in das andere, sodass diese ganzen Strukturen sinnvoll übertragen werden? Und in der Übung reden wir dann gerne in gewünschter Ausführlichkeit darüber. Okay? Gut, wie geht's Ihnen? Haben Sie Fragen? Gibt es irgendwelche Probleme, irgendwelche Wünsche? Okay, dann hoffentlich bis nächste Woche. Viel Spaß mit der ersten Übungsserie. Ich schreibe da noch irgendwas Sinnvolles rein, von wegen Abgabe und so. Und dann nur gucken wir uns hier irgendwie zurecht, denke ich. Bis nächste Woche. Ciao.